Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
Er wäre beinahe erfroren in dieser Nacht. Keine Stunde länger hätte er die Kälte ertragen. Sie hätte sich ganz tief in ihn hineingeschlichen, ihn langsam und leise kaputt gemacht. Der Schnaps wäre seine vermeintliche Rettung gewesen. Er hätte so lange weiter getrunken, bis er nichts mehr gespürt hätte. Er wäre für immer eingeschlafen. Ein Spaziergänger hätte ihn am nächsten Tag in seinem Zelt gefunden. Am Boden festgefroren, nur noch ein Klumpen kaltes Fleisch. Ein stilles Ende wäre es gewesen. Kurt Langer, verstorben am 21. Jänner 2021. Ein obdachloser Spinner, der 1,5 Wochen am Waldrand in einem Zelt geschlafen hatte. Kurt Langer war überzeugt davon gewesen, dass ihm der Winter nichts anhaben konnte, doch die Minustemperaturen hatten ihm wehgetan. Er war den Steilhang hinuntergerutscht und schließlich über die Brüstung geklettert. Er zweifelte nicht daran, dass es der einzige Weg war, die Pechsträhne in seinem Leben zu beenden. Er tat endlich, wozu er sich seit Tagen zu überreden versuchte. Kurt traf die Entscheidung gerade noch rechtzeitig, bevor er erfror.
Herzlich willkommen, Bernhard Eichner. Hallo Bernhard.
Hallo, ich freue mich sehr, bei dir zu sein heute.
Ja, ich freue mich auch und der aufmerksame Hörer wird es merken, es ist ein anderer Anfang. Heute geht es auch um ein Buch, was mit Fotografie zu tun hat, aber ein gänzlich anderes Buch. Ich möchte heute mit dir über deinen Krimi Dunkelkammer sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, könntest du einmal kurz sagen, wer bist du überhaupt?
Ich bin Bernhard Eichner, Schriftsteller, lebe in Österreich, in Innsbruck, Schriftsteller und Fotograf, den habe ich vergessen, deshalb bin ich überhaupt in deiner Sendung jetzt hier. habe 20 Jahre lang in der Werbefotografie gearbeitet und parallel immer geschrieben, habe 7 Bücher geschrieben neben der Fotografie, bis ich dann 2014 mit der Toten Frau, das war der Beginn einer neuen Reihe, den Durchbruch als Autor hatte und kann seitdem vom Schreiben leben. Und die Fotografie begleitet mich aber nach wie vor, speziell jetzt im Auftaktroman dieser neuen Reihe, die ich geschrieben habe, Dunkelkammer, in der ein Pressefotograf die Hauptrolle spielt. Also ich habe jetzt Fotografie und Schreiben in diesem Buch vereint und ja, der Autor und Schriftsteller, der seinen Helden zum Fotografen gemacht hat.
Genau, und jetzt haben wir den Anfang eben ja gehört. Ich möchte bei dem Buch gar nicht zu viel verraten, weil ein Krimi bringt es ja nun mal mit sich, dass man dass man halt nicht zu viel verrät, aber vielleicht kann man das sagen. Es geht, du hast es gerade schon gesagt, um einen Pressefotografen, der letztlich eine Leiche findet und dann auch mit seiner eigenen Vergangenheit in Konflikt gerät. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist Pressefotograf selber gewesen. Da meint man ja auch, dass es dann so ein Stück weit autobiografisch ist. Ist das denn auch wirklich so ein autobiografisches Werk?
Ja, es ist also autobiografisch nicht. Also es ist insofern, hat es mit mir sehr viel zu tun, weil eben der Held diesen Beruf hat, den ich selbst lang ausgeübt habe. Und dass ich viel von meinen Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, in dieses Buch einfließen habe lassen. Und dass es natürlich sehr hilft, mir als Autor zu wissen, also genau zu wissen, worüber ich schreibe. Also bestimmte Dinge selbst erlebt und durchgemacht zu haben. Eben gerade als Fotograf auf der Straße unterwegs zu sein und ständig auf der Jagd nach dem besten Bild zu sein. Und dieses Gefühl zu kennen, das ich damals auch hatte. Das war damals 1996 bis 2001, war ich für große österreichische Tageszeitung unterwegs und das war schon Adrenalin pur eigentlich, täglich. Also ich war da irgendwie 7 Tage in der Woche unterwegs und das war so als Mitte 20-Jähriger wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend, wahnsinnig anstrengend. Aber eben vom Adrenalin und von diesem Kick war das extrem cool. Und dass dieser Held jetzt das macht, über Jahre, über viele Jahre, über 20 Jahre macht er das schon und zerbricht natürlich auch ein Stück weit daran, dass er ständig mit dem Tod zu tun hat, weil er eben ein Polizeifotograf ist. Also Unfälle, Brände, Morde, Naturkatastrophen, also alles, was Unheil ist, lichtet er ab und das macht natürlich was mit einem.
Da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, ist das in Wirklichkeit, und das kannst du ja besser beurteilen als jeder andere, wirklich auch so? Also bist du auch, als du dann Pressefotograf warst, wirklich so von einer Katastrophe in die nächste geschlittert? Also jetzt nicht privat, sondern wie der Mensch, sondern wirklich, dass du da solches Leid gesehen hast?
Also ich war sehr breit aufgestellt, also ich habe Politik gemacht, alles was Chronik war, auch Sport, aber eben auch solche Dinge. Also es hat eigene Blutfotografen, nannten wir sie, gegeben, die wirklich nur solche Dinge gemacht haben, die neben dem Polizeifunk geschlafen haben und um 4 Uhr morgens, wenn es irgendwas gab, aus dem Bett gesprungen sind und an den Tatort fuhren oder zum Unfallort fuhren. Das habe ich nicht gemacht und war eigentlich sehr froh drum, weil das ist natürlich schon bitter, wenn du wirklich täglich mit dem Tod konfrontiert bist. Es ist trotzdem aber immer wieder passiert, dass es hieß Mordalarm oder dass es hieß eben da Murenabgang, Lawinenabgang, Tote, dass ich dorthin geschickt wurde, weil die Zeitung natürlich exklusives Bildmaterial wollte. Und der eine, der alle bedient, hat halt jeder dasselbe Bild gehabt und es ist natürlich war natürlich der Anspruch da, der Zeitung eigenes exklusives Material zu haben und so ließ es sich manchmal nicht verhindern, dass man auch dass ich eben auch zu solchen Sachen gerufen wurde oder irgendwie das Bestreben auch da war, irgendwie das beste Bild zu machen, das schnellste Bild zu machen, das vor allen anderen irgendwie das Bild zu haben und den besten Blickwinkel, einfach dass man. Es war schon ein Wettrennen auch mit den Kollegen. Also es war schon spannend und eben manchmal natürlich auch krasse Dinge, die ich da gesehen habe. Und Situationen, die zwischen oder menschlich schon sehr erschütternd waren. Und das hat mich geprägt und ich habe mir dann immer gedacht, dass ich bin dann nach 6 Jahren aus der Pressefotografie raus, in die Werbefotografie rein, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das 20 Jahre lang mache, da bin ich so vom Typ her so sensibler Mensch, dass ich wahrscheinlich daran zerbrochen wäre. Und deshalb irgendwann dann in die Werbung gegangen bin, weil mir das wahrscheinlich zu heftig gewesen wäre auf die lange Sicht.
Ja, glaube ich. Jetzt, du hast ja gerade gesagt, das Buch hilft dir natürlich, weil du einfach auf die Erfahrung jetzt zielen konntest, deswegen konntest du das relativ gut beschreiben. Da hätte ich gedacht, das wäre dein erster Roman. Der erste Roman, du hast gerade eben Totenfrau angesprochen, da handelte sich, die Hauptperson ist da Bestatterin. Also wie lange gehst du mit dieser Idee schon schwanger oder wie lange hast du die Idee schon in deinem Kopf, etwas in Richtung Pressefotograf zu machen?
Mal ewig. Also das allererste Buch, das war ein kleiner Erzählband 2000, also vor 21 Jahren, da gab es schon eine kleine, kurze Geschichte, in der ein Fotograf die Hauptrolle spielt und seitdem schlummert das so in mir. Und eben ein Held einer Reihe, der war Totengräber, also Friedhofsgärtner, dann kam die Bestatterin und dann jetzt eben der Pressefotograf. Also es hat lange gedauert und irgendwie war jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, dass ich mir gedacht habe, so jetzt möchte ich diese beiden Leidenschaften, die ich habe, das Schreiben und das Fotografieren, eben in dieser neuen Reihe, Krimireihe verbinden.
Okay. Es ist, glaube ich, wenn ich so richtig gucke, der einzige Krimi, oder zumindest im deutschsprachigen Raum der einzige Krimi, wo ein Fotograf die Hauptrolle spielt. Oder kennst du da noch irgendwas anderes?
Ich habe natürlich irgendwie schlau gemacht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwo was, aber auf die schnelle Recherche hin habe ich nichts gefunden. Ja. Nein, ja. Das war immer so ein bisschen mein Bestreben, auch Figuren, Berufe zu geben, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Eben deswegen eine mordende Bestatterin oder ein Kriminalfall aufklärender Friedhofsgärtner. Eben, das sind so ein bisschen Unfiguren oder Unberufe. Die aber neugierig machen und bei denen es vielleicht Spaß macht, so ein bisschen über die Schulter zu sehen, wie ist der Alltag einer Bestatterin oder wie ist auch der Alltag eines Pressefotografen, wie läuft das so ab und womit hat es zu tun und so weiter. Und gerade ein bisschen Fotografie ist auch so ein Thema, das vielleicht viele interessiert oder der Zugang ist über die Digitalfotografie, über die Handys, oder jeder hat Kamera. Jeder hat Top-Kameras. der Zugang ist allen offen. Und irgendwie da so ein bisschen Hintergründe zu liefern, irgendwie ist vielleicht auch spannend und vielleicht für die Leute auch interessant.
Definitiv. Und wie gesagt, ich hatte schon mal so ein bisschen Ausschau gehalten, weil ich halt auch gerne Krimis lese. Ich lese ja nicht nur Fotobücher, sondern auch ab und zu einfach mal was zur Unterhaltung. Dein Buch war wieder so eins, was ich in zwei Nächten durchgelesen habe. Auch deswegen nur, weil ich aus Vernunftgründen irgendwann aufgehört habe in der ersten Nacht, weil am nächsten Morgen ich arbeiten musste. Aber es ist halt wirklich, es ist ein ich lese sowas gerne im Urlaub normalerweise, also eine wunderbare Unterhaltung. Und ich habe bislang nie was anderes gefunden. Und deswegen war das halt auch, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, das muss man einfach gucken. Der Titel Dunkelkammer, der zeigt ja auch schon, und ich glaube, das darf man auch verraten, das steht, glaube ich, auch sogar im Klappentext drin, die Hauptperson, David Bronski, der Pressefotograf, der hat halt noch eine zweite Leidenschaft. Jetzt muss ich gerade gucken, steht es überhaupt im Klappentext drin? Doch, es steht im Klappentext drin.
Ich fotografiere tote Menschen.
Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja schon...
Ja.
Naja, ja. Speziell.
Ja, das ist so der generell jetzt so, im Krimi ist natürlich der Tod immer Thema, weil jemand stirbt, weil jemand ermordet wird, weil das Verbrechen aufgeklärt wird, aber diese Begegnung mit dem Tod ist für mich als Autor oder für mich als Mensch einfach immer spannend, die Auseinandersetzung damit, dieses Tabuthema so ein bisschen aufzubrechen und diesen Helden dann unterwegs sein zu lassen und tote Menschen fotografieren zu lassen, also so wie er es im Alltag macht, also im Beruf, er kommt zu einer Unfallstelle, er fotografiert den Leichnam, aber unter einer Decke, wie er da liegt irgendwie, man zeigt es ja nicht in der Zeitung, aber er sieht den natürlich und er hat dann irgendwann begonnen, diese Menschen zu porträtieren, dass er eben für sich Trost darin findet, das ist zwar sehr schräg, klingt sehr schräg, aber es hilft ihm, weil seine Frau gestorben ist, weil er allein ist auf der Welt, es tröstet ihn, Porträts von toten Menschen zu machen. Also wirklich nicht die Wunden am Körper, sondern wirklich nur den Kopf, Porträts. Und das ist was, das ihn fasziniert. Und das kommt eben aus dieser Ende 19. Jahrhundert, diese Totenfotografie, die es ja gab. Und das war so ein Thema, das mich auch eben fasziniert hat. Und diese Faszination habe ich dem Helden so auf den Leib geschrieben. Dass es ihm damals eben auch, dass es normal war, Tote noch einmal zu fotografieren, Kinder, die verstorben sind, noch einmal anzuziehen und die wirklich zu inszenieren und oder im Kreis ihrer Lieben zu fotografieren. Dass man praktisch ein Familienfoto macht mit dem toten Kind oder mit dem toten Vater und dass man praktisch dieses Abbild konserviert und mitnimmt, dass man die Toten eben einmal noch zeigt, wie sie lebend waren und dass man dieses Bild einfach erhält. Und das war damals was Normales. Und das ist irgendwann verschwunden und ich bin irgendwann auf einem Flohmarkt auf so ein Foto gestoßen, auf so ein Bild eines Kindes, eines toten Kindes. Also es war dann schnell klar, dass das Kind auf dem Bild tot sein muss. Und das hat mich extrem neugierig gemacht und ich dann viel recherchiert eben über diese Totenfotografie. Und das lasse ich meinen Helden jetzt machen im ersten Band. Und er hat eben auch seine Frau, die vor 7 Jahren verstorben ist, die sich umgebracht hat. Da hat er eben im Bestattungsinstitut, als sie am Versorgungstisch lag, von ihr noch ein Porträt gemacht. Und das hat er auf 4x6 Meter im Wohnzimmer hängen. Und wenn man sich das vorstellt, also dieses sehr friedliche, stille Bild, aber das letzte Bild seiner Frau, und das wird er nicht mehr los. Also der ist natürlich ein sehr trauriger Held und sehr, also das ist natürlich, hält ihn das auch fest in der Trauer, aber hat für ihn was Tröstendes, Schönes. Das macht er. Und das ist analog, das ist eben auch noch, er macht es analog, das ist eben auch das Lustige. Es gibt ja noch diese analogen Spinner, wie es im Buch heißt, er ist einer von denen, die sich der Digitalfotografie jetzt beruflich natürlich nicht verweigern, weil das Tempo und die Geschwindigkeit notwendig ist in der Pressefotografie, dass man Bilder schnell übertragt, also praktisch vom Computer und zack, bam, wird das Bild versendet. Aber die eigentliche Leidenschaft ist eben in der Dunkelkammer zu verschwinden und diese Langsamkeit des Entwickelns und dann Belichtens und dann kommt das Bild, das ist was, das er zelebriert und das er hochhält für sich in seiner Dunkelkammer und ist gleichzeitig so ein bisschen Spiegel seiner Seele. Also diese dunkle Kammer, in der wenig Licht ist.
Ja. Ich muss sagen, ich hatte mit Postmortem-Fotografie jetzt so noch nie irgendwie Berührungspunkte. Ich habe durch die Lektüre deines Buches mich dann auch da mal so ein bisschen eingelesen, was da alles gibt und dass das dann häufig ja auch im Ende des 19. Jahrhunderts die einzigen Fotos häufig waren, die eine Familie hatte, weil das ja ein teures Gut war, so eine Fotografie zu machen und dass man dann die ganze Familie dazu geholt hat, wo dann halt ja ein Familienmitglied verstorben war. Das ist natürlich, ja, das hat sich komplett gewandelt. Heutzutage würde man das, und so kommt es ja in dem Buch auch erstmal rüber, es ist ja so ein bisschen erstmal sein Geheimnis, erstmal sich so ein bisschen für schämen, oder es ist ein bisschen makaber, wenn man das dann hört. Aber letztlich ist es natürlich auch ein ganz normaler Umgang mit dem Tod, der vielleicht heute sogar viel weniger in der Gesellschaft stattfindet, als wenn man es dann halt so öffentlich präsentiert. Und neben Hochzeitsfotos, die jetzt momentan vielleicht in irgendwelchen Wohnzimmern hängen, hat man dann da früher Bilder gehabt, wo halt ein verstorbenes Familienmitglied zu sehen war. Also ja, ich glaube, da hat sich der Umgang mit dem Tod gewandelt.
Thomas, ein super Buchtipp. Das ist ein Ausstellungskatalog eigentlich. Die Ausstellung, weiß nicht, das war irgendwann in Berlin. Das Buch heißt Das letzte Bild, Fotografie und Tod. Und das ist wirklich ein sensationelles Buch. Das herausgegeben von Felix Hoffmann und Friedrich Tiertchen. Das letzte Bild ist ein großartiges Buch. Da ist eben alles, was Tod und Fotografie mit gemein hat, miteinander zu tun hat. Sehr faszinierendes Buch.
Ja, glaube ich. Also ich glaube, dass man sich auch mit dem Tod durchaus ja beschäftigen muss. Er kommt auf uns alle zu und man verdrängt es ja häufig sehr gerne. Aber ich glaube, sich damit zu beschäftigen, ist gar nicht so verkehrt. Jetzt hast du eben schon gesagt, es ist eine Reihe oder beziehungsweise ja, es ist der Anfang einer Reihe. Auf deiner Website sieht man schon, es wird weitere Titel geben, und auch da ist der Titel zumindest schon mal so, dass der Fotograf sich freuen kann. Der zweite Band wird Gegenlicht heißen und der dritte Brennweite. Ich will gar nicht, dass du zu viel verrätst.
Der vierte, ich bin gerade im Basteln des vierten, also der vierte wird wahrscheinlich ziemlich sicher Bildrauschen heißen.
Okay, da geht's dann ins Digitale.
Ja, genau. Aber es ist eben spannend, ich bin auf der Suche nach guten Buchtiteln. Also falls die Hörer irgendwie welche gute Titel am Start haben, ich freue mich.
Okay.
Über
ja. Ich habe mich dabei gefragt, plant man als Autor das direkt in einer Serie? Weil das Buch ist ja ein abgeschlossenes Buch. Das könnte jetzt auch fertig sein und ja. Aber du hast ja direkt schon, das Buch ist im März erschienen, jetzt kommt im Sommer das zweite Buch, was ja demnach wohl auch schon komplett fertig ist. Plant man das direkt schon als Serie, oder wie kommt es dazu?
Ja, ist tatsächlich, also in dem Fall ist es so, dass der Gedanke da war, wieder eine Serie zu schreiben und dann eben eine serientaugliche Figur mir auszudenken und dann auch wirklich in mehreren Büchern zu denken. Also das angelegt, gerade was Liebe betrifft, Beziehung betrifft, die Liebe finden, vielleicht die Liebe wieder verlieren, Familie, Kind, Schwester, dass sich das ein bisschen weiterentwickelt und das natürlich pro Buch, also jedes neue Buch bringt ein neues Verbrechen mit sich und dass er verstrickt wird, in was natürlich ihm als Pressefotografen oder als Polizeifotograf leicht fällt, weil er einfach ständig mit solchen Dingen zu tun hat, und er rutscht da rein. Und seine privaten Verwicklungen, die ziehen sich weiter. Und das war tatsächlich so, dass von Anfang an klar war, das werden 5, 6, 7 Bücher. Es hängt natürlich immer davon ab, ob die Leserinnen und Leser der Figur noch weiter folgen wollen. Aber so wie es mir geht, meistens bei Büchern, in denen ich die Helden liebe oder lieben lerne auf diesen 300, 400 Seiten und dann manchmal traurig bin, dass das Buch zu Ende ist, freue ich mich dann immer, wenn ich Bücher lese, die praktisch die nicht allein stehen, die in einer Reihe sind, und es gibt dann noch 2, 3 Bücher, die ich noch lesen kann, um den Figuren dann wieder begegnen zu können, weil sie einem vertraut sind, weil man sie gerne mag, weil man ja sie gerne begleitet oder gerne von ihnen begleitet wird und von ihnen unterhalten wird. Das ist was Schönes. Ich glaube, die Leute, das ist ein bisschen Heimat auch, so eine Buchreihe. Und diese Heimat wollte ich schreiben.
Was mich da freut, der zweite Band wird, du weißt es besser, ich glaube im Juni erscheinen. Ich habe schon geguckt, das passt sehr gut zu meinem Sommerurlaub, falls man wieder Urlaub so machen kann, wie man es gewohnt ist. Aber zumindest zu Hause könnte ich dann das zweite Buch lesen, denn darauf freue ich mich auch. Und genauso, wie du es gerade geschildert hast, das Buch ist vorbei. Aber die privaten Verwicklungen oder wie auch immer, die können natürlich weitergehen. Das Leben geht ja weiter, auch wenn der Fall des ersten Buches gelöst ist. Ist ja die private Ebene noch nicht zu Ende erzählt und da kann sicherlich noch einiges passieren.
Vor allem, wenn die Figuren so ein bisschen crazy sind, wie sie sind, dass sie sich auch irgendwie Hals über Kopf da reinstürzen in den Dreck, weißt du, dass sie irgendwie keine Angst haben vor krassen Geschichten und es sogar noch irgendwie mit Vorsatz machen, oder? Das sind so ein bisschen, so ein bisschen Adrenalinsache. Andere würden vielleicht sagen, so, jetzt ist aber gut, jetzt rufen wir die Polizei an, jetzt ist Schluss. Aber die Jungs oder die Leute in dem Buch, die sind krass. Die sagen irgendwie, na, da gehen wir jetzt rein, irgendwie, das schauen wir uns mal an, oder? Weil das ist irgendwie, es hat so ein bisschen Kick-Effekt auch und deswegen funktioniert das auch. Weil sonst irgendwie jeder vernünftige Mensch würde an einer bestimmten Stelle sagen, so, jetzt ist aber gut und jetzt halten wir uns raus und jetzt lassen wir die Polizei ran. Aber das machen die nicht. Und das wird fatal enden am Ende.
Ich finde halt, das ist halt das Faszinierende an solchen Figuren, dass sie halt so ganz anders ticken als in so einem normalen Leben, was man selber so kennt. Also nichts von dem, was David Bronski machen würde, hätte ich so gemacht. Und insofern, ist das halt einfach eine faszinierende Figur. Du hast kürzlich auf Instagram gezeigt, dass du jetzt halt an den nächsten Werken arbeitest. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, du hast so ein Foto von ich nehme an, das ist eine Kladde oder ein Arbeitsheft, wo du deine Notizen aufschreibst. Da habe ich mich gefragt, wie arbeitest du als Autor? Schreibst du das wirklich alles handschriftlich mit so einem schwarzen Notizbuch immer dabei auf? Oder setzt du dich morgens um 8 Uhr rein und hast bis 12 Uhr deine erste Session und danach von 2 Uhr bis 4 Uhr die nächste Schreibsession? Oder wie arbeitest du als Schriftsteller?
Ja, ist tatsächlich so, dass ich wirklich mit der Hand schreibe. Also die Erstfassung des Romans ist alles mit der Hand in so eine Kladde reingeschrieben. Und bevor ich zu schreiben beginne, überlege ich 2 bis 3 Monate. Und eben, wer spielt mit, wann spielt das Ganze, wo spielt es, wie erzähle ich es, wer ist gut und wer ist böse, wie endet das Ganze, die Geschichte. Und das notiere ich mir auf, das skizziere ich mir auf und dann beginne ich zu schreiben. Und wenn ich die Erstfassung mit der Hand geschrieben habe, tippe ich es dann ab und dann wird überarbeitet. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, bis es dann am Ende irgendwann fertig ist. Das ist ein extrem langer Weg, aber eben je mehr Bücher ich schreibe, desto mehr flutscht es, sage ich, und desto mehr kann ich mich irgendwie auf die Sprache auch konzentrieren, auf den Sound konzentrieren. Wie klingt das Ganze? Und also macht extrem Spaß, jedes neue Buch zu beginnen. Und ist das Beste. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
Dann ist es gut, wenn man das als Beruf hat. Ich würde bei mir daran scheitern, dass ich dann spätestens nach einer Woche meine Handschrift nicht mehr lesen könnte, was ich da geschrieben habe. Aber
manchmal ein Elend, Thomas. Ich kann es manchmal tatsächlich nicht entziffern und denke mir dann, was für eine Scheiße. Wieso tippst du das nicht? Aber irgendwie steht drauf. Ich finde es dann immer, am Ende finde ich es immer raus. Irgendwie es ergibt sich manchmal das im Zusammenhang. Dann denke ich mir irgendwie, ich kann es wieder lesen. Aber das ist okay, das gehört dazu.
Was ich jetzt sehr schön fand in dem Buch, in dem Dunkelkammerbuch, war, du hast relativ viele Kapitel, ich weiß es gar nicht, wie viele es sind, 50 Stück, glaube ich, und immer abwechselnd ein Kapitel im Prosa und danach dann ein Dialog-Kapitel und dann auch am Anfang des Kapitels, wer jetzt diesen Dialog führt. Das macht es dem Leser extrem einfach, wenn man dann einmal weiß, okay, jetzt geht's hier rum. Ich fand das sehr angenehm zu lesen. War das ganz bewusst oder wie bist du zu diesem Schach zu bekommen?
Das ist, weil, also man überlegt sich natürlich immer, wie erzähle ich das Ganze? Gibt es einen Ich-Erzähler oder gibt es einen allwissenden Erzähler? Gibt es aus einer Perspektive erzählt oder aus vielen? Und eben entschieden, dass es mehrere Perspektiven sind. Also der Bronski erzählt als Ich-Erzähler, alle anderen erzählen praktisch, man bekommt die Geschichte erzählt aus der Perspektive seiner Kollegin, seiner Schwester, seiner Tochter. und dazwischen eben, wie du sagst, unterbrochen immer von Dialog, reinen Dialogkapiteln, die ohne Erzähler auskommen. Also es ist so, dass es da nicht heißt, sagte er, sagte sie, kratzte sich am Öhrchen und dachte an, sondern es ist wirklich nur Gedankenstrich, Ping-Pong, du sprichst, ich spreche, du sprichst, ich spreche. Also alles, was die tun während des Gesprächs, alles, was die sich denken während des Gesprächs, wie die aussehen, ob die dabei trinken, ob die es in der Nase bohren, das stellt sich der Leser selbst vor, das beschreibe ich nicht. Und das ist was, oder das bin ich irgendwann gekommen, auf das, dass ich mir gedacht habe, der Leser, die Leserin in die Situation hineingeworfen, der sitzt dann tatsächlich mit denen am Tisch. Und die Fantasie ist maximal gefordert, auch des Lesers, weil man sich eben bestimmte Dinge selbst ausmalen muss, die sich aus dem rein aus dem Gesprochenen ergeben. Auch ob die jetzt wütend sind, wie er das sagt, ob der das laut sagt oder leise sagt, ob der das gekränkt sagt, ob der wütend ist, das ergibt sich tatsächlich eben nur aus dem heraus, was sie sagen, weil ich es nicht beschreibe. Und das Schöne daran ist, dass das funktioniert, dass jeder oder dass die Leute irgendwie einfach in dieser Situation drin sind und sich das sehr, sehr gut vorstellen können. Ich sage immer, das Schöne ist an Literatur ist, dass man, dass eben die Fantasie maximal gefordert werden kann des Lesers. Man muss nicht alles auserzählen. Man muss Landschaft nicht ausbeschreiben. Man muss die Menschen auch nicht beschreiben. Beschreibt zum Beispiel keine Menschen. Die sind nicht beschrieben. Da heißt, also sie sind zwar männlich, weiblich, die sind irgendwie, Bronski ist wahrscheinlich zwischen 30 und 45, aber mehr weiß man nicht über den. Ob der jetzt rote Haare, braune, blonde Haare hat, ob der jetzt 100 Kilo hat oder nur 80, es steht nicht im Buch. Und jeder hat so seine eigene Figur im Kopf. Und das ist das Schöne an Literatur, dass das möglich ist. Das ist anders im Film, da hat man die Figur dann da, das spielt dann, keine Ahnung, Jürgen Vogel spielt die Hauptrolle und der schaut dann so aus. Das ist der Held, der schaut aus wie Jürgen Vogel, das ist Jürgen Vogel. Und beim Lesen ist es so, das Schöne ist, wenn dann die Leute sich streiten bei einer Lesung und sagen, nein, ich sehe den so und der schaut so aus und der schaut ja ganz anders aus, der hat keine blonden Haare, nein, der ist schwarzhaarig. Und das freut mich immer sehr, dass die Bilder, die im Kopf erzeugt werden, durch minimales, oder sage ich jetzt mal, ich reiße es an, ich skizziere es in meinem Buch, aber ausmalen und, oder sagen wir mal, fertig belichten, das Fotopapier wird fertig belichtet im Kopf des Lesers. Und das ist das Schöne. Das endgültige Bild entsteht tatsächlich im Kopf des Lesers. Und das ist was mir sehr gefällt.
Das finde ich, ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast in der Tat keine Beschreibungen. Das wüsste ich an keiner Stelle, wo der beschrieben wird. Aber ich habe natürlich trotzdem ein festes Bild, wie man immer beim Lesen ja irgendwie ein Bild vor Augen, genau, hat. Aber dass du es mit gar keiner Silbe irgendwo beschreibst, stimmt. Das ist nirgendwo drin. Aber dann wird es ja spannend. Also anderen Werke, die Max-Proll-Reihe und auch die Totenfrau, die werden oder sind schon verfilmt. Ich weiß nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist.
Ja, bei Totenfrau sind sie gerade dabei. Wir sind bei Drehtag 17, glaube ich. 17 von 60. Und Max Proll, dieser Friedhofsgärtner, der ist im letzten Sommer schon verfilmt worden, wird heuer im Herbst gesendet im ZDF. Und da spielt eben Jürgen Vogel eine von beiden Hauptrollen. Deswegen habe ich Jürgen Vogel erwähnt. Ein Österreicher, Laurenz Rupp und der Jürgen Vogel. Und ja.
Wie sieht man das als Autor, wenn dann die Bücher verfilmt werden? Zum einen ist es natürlich schön, man kriegt ein neues Publikum, es gibt eine breite Öffentlichkeit, aber zum anderen werden ja zum einen die Bücher adaptiert, damit sie auch gefilmt werden können, und zum anderen ist die Fantasie natürlich dann ein bisschen weg. Also wenn dein Max Proll schwarze Haare hat, Jürgen Vogel hat jetzt relativ wenig Haare.
Das stimmt. Aber es ist natürlich, irgendwie, der Film kann natürlich Dinge, die ein Buch nicht kann. Das ist das Schöne, oder? Das ist ein komplett anderes. Oder ein Foto kann was, das ein Gedicht nicht kann. Dass jedes Medium irgendwie seine Stärken hat. Und im Film spielen so viele Dinge zusammen. Da ist irgendwie der Text, also der Dialog, das haben wir das Bild, dass einfach die Kamera wahnsinnig geile Bilder zaubern kann. Der das fotografiert oder der die Kamera führt, und dass man Musik dann dabei hat und dass dieses Ganze oder die Ausstattung dann, oder wie sind die angezogen, wie sind die Zimmer ausgestattet, wie ist das Set-Design, das sind schon so viele Dinge, die beim Film zusammenspielen, also wahnsinniges Teamwork, das da stattfinden muss. Und wenn das gut gemacht ist und wenn das alles ineinander greift, kann das schon wahnsinnig geil sein. Also es gibt schon grandiose Filme, die deshalb funktionieren, weil so viele Dinge ineinander greifen und gut oder wunderbar ineinander greifen. Oder dass ein Regisseur sich dann eben die Fäden wahnsinnig gut in der Hand hält. Und das ist die Stärke oder das Schöne am Film. Und das, ich denke mir, jedes Medium kann was anderes und hat seine Stärken. Und das dann zu sehen, wie aus dem Geschriebenen ein Film wird, kann natürlich total in die Hose gehen, gell, dass das Drehbuch schon mal ganz fürchterlich ist und ich mir denke, Jesus Maria, das hat jetzt mit meinem Roman nichts mehr zu tun, die Figuren sind völlig entfremdet, die sind völlig anders, die Handlung irgendwie ist, ein Drittel der Handlung ist dazu erfunden, die hatten Sex, obwohl die gar nie Sex hatten, dann gibt's keine Ahnung, Figuren werden dazu geschrieben, das kann alles passieren, das ist alles schon passiert. Das in meinen beiden Fällen jetzt nicht der Fall war, irgendwie ist ein Riesenglück. Also ich habe beim Drehbuchlesen wirklich Angst gehabt, dass das jetzt komplett in die Hose geht und war dann sehr glücklich, als ich mit dem Drehbuchlesen fertig war und mir dachte, Schwein gehabt, dass das jetzt irgendwie, dass das Buch schon mal gut ist und wenn dann ein toller Regisseur am Start ist und so wie bei Totenfrau jetzt die Anna-Maria Mühe meine Bestatterin spielt, die Blum, den Racheengel, dann ist es natürlich eine Sensation, dass wenn eine grandiose Schauspielerin dann die Hauptrolle übernimmt, ist das Ding schon gut in trockenen Tüchern, wobei sie natürlich noch mittendrin sind. Also das ist schon mal Gold wert. Und dann, wenn dann Musik noch gut ist und der Kameramann genial ist und die Location-Scouter geile Locations ausgesucht haben, dann wird das was. Und das bei der Fotografie auch, gerade in der Werbefotografie ist es ja auch so, dass da viel zusammenstimmen muss, dass man eben sich überlegt, wo macht man das Shooting und dass das gut vorbereitet ist und dass man schaut, gut aufs Licht schaut, so wie beim Film auch, dass man das richtige Licht hat und dass die Models gut angezogen sind und dass eine Visagistin am Start ist und. Also viele, viele Dinge. Und je besser das inszeniert ist, das Ganze, desto besser ist ja das Bild. Und besser ist der Film. Und beim Schreiben ist ähnlich, je mehr ich mir Gedanken mache, wie geht dieser Roman, wie funktioniert das, wie mache ich das alles, desto besser wird das Ding.
Jetzt hast du gerade die Fotografie nochmal angesprochen. Wie viel Fotografie spielt heute noch in deinem Leben eine Rolle? Also außer jetzt, dass du einen Pressefotografen als Hauptperson in einem Krimi schreibst, sondern du hattest oder hast eine Werbeatelier gehabt in Innsbruck. Wie viel Fotografie hast du noch in deinem?
Ja, also mit meiner Frau gemeinsam, sie ist auch Fotografin, sie fotografiert noch, also mehr als ich. Und das findet nach wie vor statt und da macht mir auch nach wie vor Freude. Also ich fotografiere immer wieder. Was ich jetzt mache, was ich eigentlich nie gemacht habe in dieser Pressefotografenzeit und auch dann in diesen 15 Jahren Werbefotografie nicht, dass ich mich so ein bisschen in die künstlerische Fotografie rein gewagt habe und da große Freude dran habe, jetzt einfach nicht Auftragsbilder zu machen, also Werbebilder, wo ein Kreativdirektor kommt und sagt, so schaut das aus, bitte fotografieren uns das nach, mehr oder weniger, oder? Nur mit anderen Klamotten und anderem Licht, aber ungefähr so soll es sein und man bemüht sich und macht es genauso nach. Das Kreativitätsfaktormäßig sind wir da schon ganz weit unten. Also natürlich will man das so gut wie möglich machen und bringt die Kreativität voll ein, aber am Ende ist es schon sehr gelenkt und man ist selbst, die eigene Kreativität wird auf ein Minimum im schlimmsten Fall runter reduziert, weil man handwerklich einfach produziert und die Ideen eines Kreativdirektors einer Werbeagentur umsetzt. Und in der künstlerischen Fotografie ist einfach alles möglich, so wie beim Schreiben alles möglich ist. Und da bin ich jetzt seit 2 Jahren irgendwie dran und arbeite an mehreren Serien. Und das macht mir große Freude.
Du hast mit der Fotografie natürlich eine Möglichkeit, ja, Kreativität auszudrücken. Du hast mit der Schriftstellerei auch eine Möglichkeit, Kreativität auszudrücken. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil das ja dann doch wieder komplett unterschiedliche Formen sind. Oder ergänzt sich das einfach und ist ein guter Ausgleich zwischen den beiden Parts?
Genau, also das eine ist das, also es hat im Grunde miteinander, ich glaube schon, dass sich's beeinflusst, gell? Also mein, im Schreiben, mein fotografischer Blick oder mein, oder dass sie gelernt, wenn man 20 Jahre lang fotografiert, lernt man in den Raum zu gehen und die Szenerie sofort zu erfassen, dass man sofort sieht, wo kommt das Licht her, wo ist das beste Licht, wer steht wo, wer macht wo was. Also ich beobachte, also ich brauche 3 Sekunden und hab den Raum verstanden und habe die Menschen verstanden, die da drin sind, und weiß sofort, wo ich mich hinstellen muss, damit ich das beste Bild mache. Und so ist ein bisschen beim Schreiben auch, dass dieses Beobachten mir sehr hilft oder sehr eigentlich ja, beim, oder sehr geholfen hat. Das genaue Beobachten, das genaue Erfassen von Situationen, das genaue Hinsehen und dann den Leuten beim Leben zusehen. Wie sind die? Warum weint die? Warum lacht die? Warum lacht er sie aus? Warum reagiert er so? Warum macht sie das? Und das sind so Dinge, wenn ich im Bus sitze und den Menschen zuschaue, das kommt schon vom Fotografieren, dass sie sofort, das geht, manchmal sind es nur 1, 2, 3 Sekunden irgendwie und ich hab das verstanden, was da passiert. Und das ist schon das genaue Hinsehen, das der Fotograf lernt mit der Zeit. Und das, ich glaube schon, dass das Fotografie, dass die Fotografie einen großen Einfluss auf mein Schreiben hat. Und umgekehrt passiert es jetzt, wenn ich jetzt fotografiere, wird wahrscheinlich auch das Schreiben umgekehrt irgendwie einwirken auf das Fotografieren. Also es ist schon, wie genau, das verstehe ich vielleicht, wenn ich dann 80 bin und mir die Dinge dann, meine Bücher mir anschaue, meine Fotos mir ansehe. Aber es hat viel miteinander zu tun und dass eben das jetzt im aktuellen Roman oder in der aktuellen Reihe, dass das auch eben romantechnisch zusammengeht, jetzt Fotografie und ich als Autor, also der Fotograf in mir und der Schriftsteller in mir, dass das miteinander spielen darf, das ist schön.
Das ist auch das, worauf ich jetzt am meisten gespannt bin bei den weiteren Werken, wie die Fotografie da noch eine Rolle spielt. Der Krimi an sich als solches natürlich auch, aber natürlich, wie wir wieder die Fotografie, die ja Leitthema ist, dann noch eine Rolle spielt, da freue ich mich auf die nächsten Bücher. Bernhard, was kann man denn außer dieser Reihe in Zukunft noch erwarten? Kannst du da schon irgendwas ankündigen oder sagst du, das ist jetzt alles eh noch so unklar, da möchte ich noch nichts sagen?
Na, also ich bin jetzt wie du sagtest, am 27. Juli kommt der zweite Band und ich sitze am dritten Band und konzipiere gerade den vierten Band. Also ich bin schwerst beschäftigt und stecke jetzt mal in der Reihe drin. Und dann schauen wir. Also parallel dazu ist so ein kleiner Liebesroman, der im Hinterkopf köchelt, aber eben jetzt bin ich mal voll auf Bronski, voll auf Pressefotograf und habe großen Spaß dran, dass wir die Figur jetzt mal ein bisschen etablieren und ich hoffe, ich arbeite dran und dass die Figur auch viele Freunde findet, dass man so ein bisschen eine Fangemeinde für diese neue Reihe finden, für die eben, es ist ja nicht nur der Mann am Start, es ist das Coole an der Reihe, dass es 3 starke Frauenfiguren gibt, eben die Tochter, die Schwester und die Freundin, die Polizeireporterin, dass es eben nicht nur ein Mann allein ist, weil es hätte eigentlich ursprünglich eine Fotografin sein sollen. Und also erste Idee war eine Fotografin und ich habe dann gesagt, nein, so vom Gefühl her möchte ich doch, dass es mir näher ist und weil ich mich so ein bisschen drin sehe, aber es war ganz wichtig, dass der eben 3 starke Frauen an der Seite hat und die verhindern tatsächlich das Schlimmste, Thomas. Gott sei Dank hat die.
Okay, also wie gesagt, es wird immer spannender. Also einen Fan hast du in mir auf jeden Fall gefunden. Ich freue mich auf die anderen Bücher. Super. Und ich hoffe, dass auch demnächst auch wieder Lesungen möglich sind, dass man dann halt sowas auch, wie wir es jetzt eben die erste Seite hatten, dass man da vielleicht auch mal 2, 3 Seiten einfach aus deinem Munde hört. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das im Sommer möglich ist. Auf deiner Website findet man dazu Termine. Du bist auch in Deutschland unterwegs und stellst.
Ich habe einige Leute Krimi-Fest. Festivals, ja, freue ich mich schon.
Genau, also dass da auch wieder ein bisschen mehr Normalität einkommt. Und ich glaube, dass dann der David Bronski auch ein Fanpublikum erhalten wird. Jetzt weiß ich nicht, ob du dir den Podcast schon mal angehört hast, aber am Ende stelle ich meinem Gast immer eine Frage nach einer Inspirationsquelle. Jetzt hast du eben ja schon mal das Buch, das letzte Bild oder den Katalog, das letzte Bild vorgestellt. War das deine Empfehlung oder hättest du noch eine andere Empfehlung, die dich inspiriert?
Ja, das habe ich mir rausgelegt. Irgendwie, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist super cool. Und was ist noch? Was könnte ich euch noch? Ich hole noch eins aus dem Regal, gell? Warte mal.
Kein Problem.
Und zwar, es ist auch extrem ein cooles Buch. Ist leider vergriffen, aber antiquarisch kann man es noch haben. Das heißt, Die neue Sichtbarkeit des Todes. Von Thomas Macho herausgegeben. Die neue Sichtbarkeit des Todes. Extrem cooles Buch auch. Also das ist ein krasses Buch, weil da sind wirklich Bilder drin, die man eigentlich nicht sehen will. Also muss man schon ein bisschen, manchmal sich vielleicht ja ein bisschen heftig, also von Unfall bis Obduktion bis eben von Postmortem-Fotografie, aber es ist das Thema Tod und Fotografie kommt auch, ist gut gemacht, ist extrem gut gemacht und auch wissenschaftlich gut begleitet und lesbar vor allem, dass es vom Text her so ist, dass es jetzt keine hochwissenschaftliche Text ist, wo man nicht durchsteigt, sondern irgendwie das kann man total lesen. Also das sind zwei Bücher, wenn man sich mit Fotografie und Tod ein bisschen auseinandersetzen will, ist wahnsinnig spannend. Und extrem viele coole Bilder.
Okay. Also wie gesagt, ein Genre, was ich bis vor kurzem noch gar nicht so richtig auf dem Radar hatte, aber wo man sich vielleicht mal wirklich mit beschäftigen muss. Zwei schöne Empfehlungen.
Coole Bilder ist vielleicht falsch, ja, cool ist falsch. Es ist also faszinierend, erschütternd, ergreifend. Also das ist schon, ja, heftig.
Ja, okay. Also ich werde die Links in die Notizen zur Sendung noch dazu packen und dann kann jeder selber gucken, ob man es möchte. Das muss man ja vielleicht auch bei solchen Büchern, muss man ja gucken, ob man dafür in der richtigen Gemütsverfassung ist. Aber dann, das ist auf jeden Fall ein spannendes und faszinierendes Thema, was du da aufdeckst. Und dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dir mir über den Krimi zu sprechen. Ich fand es wirklich, wie gesagt, ein gutes Unterhaltungsbuch und ich freue mich, dass ein Fotograf da auch eine Rolle spielt, sodass ich jetzt auch in meiner Unterhaltungslektüre etwas mit Fotografie zu tun habe.
Super. Bedanke mich sehr herzlich für die Einladung.
Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Bernhard Eichner und einem etwas anderen Fotobuch, seinem Krimi Dunkelkammer. Alle Informationen zu der Folge findet ihr wie gehabt unter www.fotobuch-ecke.de. Und dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich für Bewertungen und Kommentare auf Apple Podcasts und auf anderen Plattformen zu bedanken. Das freut mich ebenfalls. Vielen Dank dafür, gerne mehr davon. Es hilft auch, wenn ihr Freunden und Bekannten von dem Podcast erzählt, auch darüber freue ich mich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.